aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge sprechen wir mit einem echten Vordenker. Hubert Romberg, Bauingenieur, Unternehmer, Visionär. Als Inhaber und Kopf der Gruppenholding der Romberg-Gruppe und Mitbegründer von Cree Buildings steht er für ein radikal neues Verständnis von Bauen. Digital, nachhaltig, kreislauffähig und plattformbasiert. Hubert Romberg glaubt nicht an das Weiter-so. Er fordert einen Systemwechsel, weg vom Beton der Vergangenheit hin zu intelligenten, modularen Lösungen aus Holz und Hightech. Sein Ziel? Städte, die Ressourcen schonen, statt sie zu verbrauchen. Gebäude, die man nicht besitzt, sondern nutzt. Und eine Bauwirtschaft, die mehr zurückgibt, als sie nimmt. Kurz, ein neuer Blick und neue Geschäftsmodelle für eine Branche, die ein so wichtiger Bestandteil für die Gestaltung unserer Zukunft ist. In dieser Folge sprechen wir über den Mut zur Veränderung, den Wert echter Innovationen und darüber, warum Partnerschaft und Zielkostendenken den Weg vom Projekt zum Produkt ebnen. Ja, herzlich willkommen, Hubert Romberg, heute hier bei uns in der Runde. Hallo Martin.
Hallo Christian, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Herr Romberg.
Servus.
Super. Dann springen wir gleich rein in das Gespräch. Herr Romberg, man liest aus der Presse, wir sehen die Rolle, die Sie sich selbst gegeben haben, haben Sie jetzt auch justiert in diesem Jahr 25. Was ist passiert? Was geht in Ihrem Kopf vor? Wie haben Sie diesen Schritt eingeleitet? Wo soll er hinführen? Was bewegt Sie zurzeit?
Ja, vielleicht kurz, dass man es ein bisschen einordnen kann. Ich bin jetzt 25 Jahre im Unternehmen und gerade ein bisschen mehr. Wir haben uns entwickelt seitdem von 50 Millionen und 350 Mitarbeitern auf 1,5 Milliarden fast und 4.000 weltweit. Das heißt, da ist sehr viel in unterschiedlichen Dimensionen passiert, nämlich Internationalisierung, Spezialisierung, Ausbau der Bahntechnik, dann das ganze digitale Bauen, nachhaltiges Bauen, Prefab-Bauen mit Holz und so weiter. Also das ist so das Universum, in dem ich bewege, und in jedem Teilbereich habe ich jetzt auch operative Führung dann gehabt und die sukzessive abgegeben. Das habe ich jetzt in der Baugruppe auch gemacht. Das ist die neue Rolle. Da habe ich jetzt drei junge Kollegen, die die Baugruppe führen, drei Kollegen, die die Railgruppe führen, und ich bin in der Holding als Hauptgesellschafter und CEO der Holding jetzt für nur mehr, das war ich früher auch schon, für langfristige Themen und Kultur verantwortlich. Langfristig heißt für mich Technologie. Wo geht die Welt hin? Was macht sie mit uns? Was macht sie der Gesellschaft? Was heißt das für unser Kerngeschäft? Und wie können wir auf Basis unseres Domain-Know-how, Bau und Bahn, quasi jetzt die digitalen Technologien in Hard-, Software- und Services umsetzen? Weil über diese Bereiche wollen und werden wir weltweit wachsen. Das heißt, wir werden ein Technologieunternehmen auf Basis von Bau- und Bahn-Know-how. Und damit haben wir auch keine Wachstumsbegrenzungen mehr, weil im Service- und digitalen Bereich kann man weltweit gut wachsen. Wir bauen Plattformen dafür wie Cree und andere und teilen unser Wissen mit anderen Firmen. Was der Vorteil ist, dass die Bau besteht ja hauptsächlich aus kleinen und mittelständischen Unternehmen weltweit, die niemals die Chance haben, quasi schnell genug Technologie zu adoptieren oder investieren. Darum ist unser Angebot an alle, die etwas sehen, dass wir können, Partnerschaften einzugehen mit uns. Die kriegen in 3 Monaten das gesamte Know-how und Zugriff auf unser Know-how, und wir machen dann Projekte, die Sie vielleicht in Ihrem Markt sehen, gewinnen können, Referenzen brauchen, gemeinsam unterstützen Sie und so weiter. Also das ist so meine Rolle. Ausbau des Netzwerks weltweit, Finden von Partnern, Skalieren von digitalen Geschäftsmodellen, und hauptsächlich arbeite ich momentan, beschäftige mich mit AI und Robotics, weil es für uns ganz zentral ist die nächsten Jahre.
Also jetzt haben Sie in diesem Eingangsstatements eigentlich ja schon aufgeräumt mit vielen Dogmen der Bauwelt und haben, glaube ich, schon exemplarisch auch wunderbar gezeigt, was ich mir auch immer wünsche, dass sich Führungskräfte, gerade wenn sie so als Motor eines Unternehmens da stehen, eben auch in ihrer Rolle weiterentwickeln. Und das klingt für mich nach Fokussierung auf die Themen, die wichtig sind, um das Unternehmen voranzubringen. Ein bisschen Befreiung vom Alltag in Anführungszeichen, aber eben der stärkere Fokus auf die Themen, die der Zugmotor in die Zukunft sind. Und wenn ich so durch die Bauwelt schaue, dann glaube ich, dass es vielen der maßgeblichen Entscheider schwerfällt, diesen Schritt zu tun. Ich finde ihn aber wichtig und notwendig, denn die Schritte, die wir in die Zukunft machen müssen, die sind ja groß und weitreichend und das braucht im Grunde Fokus und nicht eine Strategieklausur im Jahr, wo man sich mal 2 Tage mit den Themen beschäftigt und dann wieder 364 Tage Alltagsgeschäft managt. Das wird den Wandel, den wir brauchen, auch in der Tiefe der Organisation nicht hinbringen. Und ich glaube, eine Organisation aus der Größe, wie eben geschildert, in die Größe, die sie jetzt haben, zu bewegen, da weiß man, das ist eine permanente Transformation, permanenter Wandel und Anpassen. Das zieht Kapazitäten ab im Management, das macht sich nicht nebenbei. Und dann bleiben einfach diese Zukunftsthemen schnell auf der Strecke. Wir müssen es eigentlich jetzt umdrehen. Insofern finde ich das toll zu hören. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Themeninhalte, Offenheit, Plattformen, Zusammenarbeit. Martin, wir haben das auch gerade wieder gehört. Wir waren gerade auf der ABE in Köln auf einer Veranstaltung. Da ging es auch um Innovation und Transfer in die Praxis. Da war das große Wort auch Kulturwandel, Zusammenarbeit. Unsere Wahrnehmung ist, das sind oft Lippenbekenntnisse. Bei einigen geht es schon ins Handeln über, aber das ist immer noch am Start. Und wenn Sie von offenen Plattformen sprechen, wie schätzen Sie im Moment die Bereitschaft Ihrer Marktbegleiter ein, diesen Weg mitzugehen?
Zum Glück gering. Weil die paar, die es verstehen, das sind auch die, die selber innovativ sind und vorwärts denken, sind in der Regel auch Familienunternehmen. Ja. Weil wir von Eigentümer zu Eigentümer ganz anders reden können. Da ist ganz andere Vertrauensbasis da. Ich würde auch mit niemandem sowas eingehen, wo ich nicht spüre, dass die Entscheidungsträger dahinter stehen und auch in der Lage sind, das durchzusetzen in ihrer Firma. Mhm. Weil Wissen teilen kommt ja nicht von irgendwo her. Das muss ich ja vorleben, oder? Also hat ja jeder Angst, dass ihm was geklaut wird. Dabei sind unsere Branche, man ist ja komplett idiotisch eigentlich, weil jeder hat seinen lokalen Marktgebiet, ist ja lokal. Ich meine, die Chinesen importieren jetzt noch keine großen Häuser und so, oder? Das heißt, wir sind in einem lokalen, sehr lokalen Markt. Trotzdem sind wir uns alles neidig. Jeder gegen jeden, das hat man ja gut gemacht. Die sollen da unten kämpfen, sich um die paar Brotkrümeln, haben 2-3% Marge. Die Baufirmen lassen wir gegeneinander antreten. Wettbewerb, Wettbewerb, Ausschreibung, Ausschreibung, Ausnudeln nennt man das, oder? So. Ja. Dass dann dort natürlich Widerstand entsteht und sagen, hey, weißt du was? Wir brauchen diesen Auftrag, wir holen ihn irgendwie, aber die Planung ist eh so beschissen, da kann man sich hinten nach noch einiges holen. Das heißt, wir wissen jetzt schon, was wir an Nachträgen fordern, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Wer auf der Strecke bleibt, ist letztlich eh der Kunde, weil er kriegt eine bescheidene Qualität, weil billig, kauft noch billiger ein und da wird irgendwas eingebaut am Schluss. Aber noch viel schlimmer, das menschliche Drama. Wir lassen junge Ingenieure aufeinander losgehen, schicken sie in den Schützengraben, machen sich gegenseitig schlecht, bekämpfen sich. 50% ihrer Zeit arbeiten wir nicht am Projekt, sondern gegeneinander. Forderung zurückweisen, sich unanständig behandeln, sich anzuschreien, whatever. Und wir wundern uns, dass wir nicht genug junge Leute kriegen, die das motiviert. Aber wir sind nicht bereit, am System was zu ändern. Also da ist Systemproblem Nummer 1. Meine klare Strategie vor 2 Jahren, da bin ich noch nicht ganz. Im öffentlichen Sektor geht es eh nicht in der Infrastruktur, aber was Gebäude betrifft, keine Ausschreibungen mehr. Ich möchte nicht mehr am Ausschreibung mitmachen. Das heißt, wenn meine Geschäftsführer eine Ausschreibung mitmachen wollen, müssen sie das genehmigen lassen. Also bei größeren Geschichten, weil da sind 5 andere, die machen genau das Gleiche. Ja, wo ist der Unterschied? Es geht eh nur um billig. Die Frage ist, wir können aber viel mehr, weil wir können Design to Cost, weil wir vom Digital Design bis zu Digital Build First, das heißt, wir simulieren sogar den Bauablauf auf der Game Engine, können dann auf der Baustelle mit dem 5G Campus Netzwerk, wie jetzt bei der DB, aber bei 4 Projekten, Real-Time seit Management machen, Soll-Ist-Vergleiche automatisiert, wo die KI erkennt, hey, Fassade ist im 3. Stock, ihr müsst es doch im 4. sein. Was heißt das jetzt für die anderen Gewerke und macht schon Vorschläge? Oder schickt dem Bauleiter eine kurze Meldung, übrigens hast du bei dort und dort ein kleines Sicherheitsproblem, weil die Absperrung fällt. Was auch immer. Das heißt, Du kannst von der digitalen Planung bis zur Ablaufsimulation, wo du optimierst, wie du baust und was du überhaupt brauchst, bis zur Echtzeitüberwachung, durchgehend eine so eine Transparenz haben über die Baustelle, dass Bauherren gerne eine Partnerschaft mit dir machen. Wo ich sogar sagen kann, weißt du was, gib mir einen fixen Zuschlag. Das ist fair. Aber alles andere optimieren wir gemeinsam. Es wird nichts einfach nur billig eingebaut. Wir schauen, wie wir gemeinsam den Prozess beschleunigen können. Wir streiten keine Sekunde gegeneinander, sondern wir schauen nur, wie wir noch schneller und besser dorthin kommen. Und wenn ich halt noch günstiger bin wie der Zielpreis, kriege ich was davon. Thema erledigt. Das machst du aber nur mit jemandem, der das kann und dieses Know-how hat, oder? Wir haben das jetzt aufgebaut über alle unsere Teilfirmen in der Gruppe. Und das teile ich mit jedem. Das heißt, wenn die Firma jetzt sagt, Mittelständler, hey, ich will das auch, egal ob es die Holzbaukompetenz, die Referenzen sind oder Spezialthemen, der muss ja nur eine Partnerschaft mit uns eingehen, er hat das Know-how morgen und wir bauen diese Projekte gemeinsam oder liefern ihm Teile davon. Das ist das, was ich sehe in Zukunft.
Sie haben ja eben gesagt, ich mache das nur im Grunde mit Partnern oder diese Partnerschaften sind oft Familienunternehmen geprägt. Jetzt gibt es ja aus Deutschland auch den einen oder anderen Partner, mit dem Sie partnerschaftlich zusammenarbeiten oder ein gemeinsames Unternehmen eingegangen sind. Wie haben Sie die Köpfe an den Tisch gebracht und wie haben Sie die davon überzeugt, dass das gemeinschaftlich Sinn macht? Wie denken diese Familienunternehmen in Deutschland?
Beim Beispiel Zech habe ich einmal mit Kurt Zech gesprochen. So. Er ist gerne in Lech, wir haben uns dort getroffen und so einfach ist das. Meine Mutter ist in Lech geboren, ich bin den ganzen Winter dort.
Also kurze Wege, Köpfe an den Tisch und gemeinsam eine kluge Idee, dann das unternehmerisch
war,
auf die Beine
gestellt. Das war gestellt. Der Auslöser, überhaupt zu kooperieren, ja. Warum er gesagt hat, mich interessiert diese Technologie, in dem Fall war es Cree oder der Holzbau.
Ja.
Diese Entscheidung hat er getroffen letztlich, sehr mutig, in das Neue reinzugehen. Gemacht wird es super von jetzt vom Management, wie der Olaf Demuth, der einfach das versteht, was das bedeutet für die Branche und wirklich Schwierigkeiten hat, weil er ist in diesem klassischen konventionellen Geschäft, so wie wir auch, voll drinnen.
Ja.
Muss parallel das Neue quasi oder darf das Neue verfolgen, das aber noch nicht so funktioniert oder in der Welt es schwer hat. Und das auszuhalten und durchzustehen, das erfordert Grit.
Klassischerweise tatsächlich Unternehmer, die sagen, das ist mein Unternehmen, ich halte das für richtig, das ist der Weg und ich ziehe das auch durch.
Ja, und Top-Führungskräfte, die das verstehen und langfristig für die Unternehmung denken, ja.
Ja, Christian, ich will das auch noch kurz nochmal unterstützen, auch das Verbrennen von jungen Leuten durch diese streitsüchtige und auch meines Erachtens sehr auf Konfrontation angesetzten Projektaufsätze, die wir so haben, gerade in Deutschland. Also ich kriege das auch mit bei der Ausbildung der Studierenden. Wenn man denen erklärt, wie klassisch dieses Nachtragsverhandeln geht, ja, der eine baut eine Drohgebärde auf, der andere baut eine Drohgebärde dagegen auf, dann wird sich dreimal mit Gutachtern gestritten, am Ende haben die Juristen das Geld verdient und man einigt sich in der Mitte. Dann fragt die Generation, die jetzt kommt, nach der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Und das meines Erachtens vollkommen zu Recht. Ja, also finde ich sehr, sehr gute Herangehensweise. Was mich dabei auch noch so bewegt ist, dass wenn man jetzt sagt, okay, bei der öffentlichen Hand geht's halt zumindest mal aktuell noch nicht, dieses Vorgehen. Ja, dann viele wollen auch immer noch billig bauen, die lehnen sich dann an das Vergabewesen so an. Also ist das ja eigentlich so eine Bewegung, die irgendwie durch das gute Beispiel den Markt erobern muss, weil ich glaube, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen sagen können, wenn man es jetzt mal kooperatives Bauen oder wie man auch immer das Ding, Namen, gibt es ja viele Namen für, wird ja wahrscheinlich nur über das gute Beispiel und die guten Erfahrungen gehen. Also ich kenne es aus Projektabwicklungen, wo Nachunternehmer sagen, ich will nur noch so mit kooperativen Verträgen, nachdem ich es einmal gemacht habe. Aber man muss die Leute natürlich erstmal irgendwie anzünden für das Thema.
Gut, also mehrere Dinge hier. Erstens, die öffentliche Hand macht das jetzt, weil sie muss.
Ja.
Weil wir machen es ja bei der DB jetzt auch mit diesen Partnerschaftsverträgen, Allianzmodellen, weil sie gar nicht die Zeit haben, um diese Dienstleister alle einzelnen Verträge zu machen, der wieder den überwacht, alles einzeln auszuschreiben, machen wir jetzt immer mehr dort diese Projekte, auch Korridorprojekte aus Effizienzgründen. Das funktioniert schon immer besser. Das ist auch vielleicht ein Ansporn für andere öffentliche Bauherren. Allerdings gibt es dort immer noch viele, die sagen, ich muss alles einzeln ausschreiben, weil es geht nicht anders, weil dann kann ich hier kontrollieren, dass hier Lokale zum Zug kommen, was in Wirklichkeit ein Drama ist am Schluss. Was aber schon interessant ist, die Mitarbeiter werden nicht mehr zu solchen Unternehmen gehen, die nur streiten. Das ist ganz einfach, sind die Besten nicht.
Das ist so.
Das heißt, es wird eine Abstimmung mit den Füßen. Das heißt, auch die anderen werden sich irgendwann was überlegen müssen. Und die besonders übel sind oder besonders geübt, gestellt im Streiten, die tun sich besonders schwer, in kooperative Modelle überzugehen, weil deren Mindset ist schon so, das ist mein Gegner. Ja. Und ist durchgefärbt durch die ganze Firma. Wenn du die in so ein Kooperationsmodell reinlässt, die nützen es sogar noch aus, um hier, und das ist ganz übel, und das geht auch nicht lange gut in Wirklichkeit. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird sich immer mehr durchsetzen, weil auch die Kunden die Zeit gar nicht mehr haben. Die wollen, wie ich schon gesagt habe, ein Produkt, das funktioniert am Schluss. Die wollen sich mit dem Prozess gar nicht beschäftigen, oder? Das heißt, wenn ich weiß, ich kaufe ein Auto, da will ich auch nicht dann Nachtragsverhandlungen führen mit dem Händler, weil er sagt, irgendwie ist da bei der Felgenbestellung was schiefgegangen oder keine Ahnung. Oder ich wollte von dir wissen, wie die Radnabe aussieht, aber du hast mich zu spät angerufen und deswegen kommt das Auto jetzt später und kostet mehr. Also das ist eigentlich blödsinnig. Und heute haben wir immer mehr Produktgedanken, Mitarbeiterwohnheime, Hotels, Studentenheime, Mehrfamilienwohnen gibt es bei uns im Programm. Da kann der lokale Architekt Architektur machen, aber an der Plattformlogik nichts ändern. Da werden keine neuen Dinge erfunden jedes Mal und damit hört sich das auf, weil die Definition des Produktes klar ist, bevor wir beginnen zu bauen. Und meine Empfehlung an die Bundesregierung wäre, in Deutschland, bei uns auch, aber jetzt vor allem in Deutschland, ich würde ein Gesetz machen, das baubegleitendes Planen verbietet.
Ja, auf jeden Fall.
Abgesehen von der Innenausstattung, okay?
Ja. Fair enough.
Aber baubegleitendes Planen für das wesentliche Konzept des Gebäudes muss abgeschlossen sein. Vorher darf er nicht anfangen zu bauen. Wir würden so viel Streiterei, so viel Ineffizienz wegkommen. Aber es wollen natürlich nicht alle, weil ich verstehe es auch. Heute ist das Thema, ich müsste ja dann, der BIM-Logik folgend, haben wir ja bei Crea auch und bei unseren Produkten einen digitalen Zwilling, der ist fertig, der ist beschrieben, der ist alles klar. Also muss ich hier keine Detailplanung mehr machen. Da sind sogar die Daten drin für die Maschinenproduktion, also für die Produktion an der Maschine, für die Wand. Ja. Zum Beispiel. Also dort hat der Architekt ja keine Detailplanung mehr. Und das ist das Problem. Jetzt hast du ein großes Architekturbüro, du hast einen Auftrag, hast eine Mannschaft und da musst du jetzt mal über den Bauzeitraum deine Mannschaft möglichst gleichmäßig auslasten. Der hat kein Interesse, dass er sagt, in 4 Monaten, zack, bumm, 20 Mann drauf, alles fertig, danke. Da stimmt das Vergütungssystem nicht, aber das ist eine ganze eigene Diskussion, okay? Diese HOA-Geschichte und so weiter. Und darum gibt es natürlich Widerstand. Und da redet man dem Kunden lieber ein, ja, aber das kannst du nicht machen, weil das ist ja dann total unflexibel und es sieht alles, also es gibt 1000 Argumente, oder? Dabei sind wir einfach vorher fertig, die Qualität ist besser, es ist ökologischer und es ist letztlich günstiger.
Und ist auch wieder ein Thema für die Arbeitsqualität der Bauunternehmen. Also als Bauleiter, Bauleiterin hast du eigentlich hauptsächlich Stress auf der Baustelle wegen Änderungen des Bausolls, weil wenn du eine ordentliche Arbeitsvorbereitung hast, auf Basis einer guten Planung, dann bist du ja erstmal eigentlich auf einem sicher segelnden Schiff. Ne? Und das ist.
Ja, die Planung wird immer schlechter, weil das Personal auch nicht besser wird in den Ingenieurbüros bei Neidecken. Zweitens, die Qualifikation auf der Baustelle wird immer schlechter. Also du hast immer mehr verschiedene Sprachen, also die verstehen die gar nicht mehr. Dann würden alle Arbeiten schon so zerlegt, dass jeder ein bisschen was macht, damit es ja optimiert ist. Das heißt, die Qualifikation nimmt ab auf der Baustelle, die Qualität des Endproduktes nimmt ab, die Mängelbehandlung nimmt zu. Wir haben 15% im Durchschnitt nur Mängelbehebungskosten. Wenn du das um 2/3 wegbringst oder ganz, wenn du die Planungskosten halb wegbringst, weil du nicht immer alles neu planst, hast du 4-mal die Marge des Bauunternehmers eingespart. Das muss man sich einfach vorstellen.
Das Paradoxe ist ja eigentlich, dass wir in einer Branche, die im extrem teure Produkte herstellt, im Vergleich zum Auto oder zum Konsumgütern anderer Natur, da halten wir an diesen Mechanismen fest und suchen Gründe, warum es so bleiben muss, statt zu sagen, gerade da, wo wir für zig Milliarden bauen in jedem Land, zu sagen, wie können wir da im Grunde diese industriellen Standards, Denkweisen auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten stärker integrieren. Das spricht ja nicht gegen den einen oder anderen Bau, den wir auch handverlesen, irgendwo dann nochmal individuell bauen. Ich sage immer bei uns in Hamburg hier die Elbphilharmonie, die muss man nicht als serielles Bauwerk erstellen. Solche Ikonen brauchen wir immer. Ja, das sind aber die Ausnahmen. Die können dann auch 1 Milliarde kosten, egal. Aber wir müssen doch die Masse anders bauen. Da müssen wir doch vom Produkt her denken. Da müssen wir von Zielkosten her denken und nicht das große Abenteuer und das große Heldentum der Baustelle. Irgendeiner hat es am Ende noch gerettet und da war wieder viel Glück dabei. Das kann doch nicht der Standard sein. Da können wir doch nicht von Industrie sprechen an der Stelle. Oder?
Genau. Aber wir machen das seit 1000 Jahren so, darum ist es jetzt halt ein bisschen träge in der Umstellung, hätte ich gesagt. Aber am Schluss wird es der Kunde entscheiden, die Investoren, die kaufen mittlerweile anders, oder? Wir haben jetzt also heute 4 Hotels schon gebaut für B&B mit dem kleinen System, das ist ein Creep-Produkt. Die wollen jetzt noch viel mehr bauen in Europa. Wir haben viele Länder, wo wir Partner haben. Wir können das liefern. Es gibt keine einzige Baufirma der Welt, die in 20 verschiedenen Ländern das gleiche Produkt liefern könnte. Nicht einmal die größte Baufirma der Welt. Mhm. Also, und das schaffen wir aber nur über unseren Plattformzugang und dass wir nicht selbst dorthin gehen und den verdrängen, sondern dass wir den lokalen Bauunternehmer als unseren Partner an Bord holen, weil der versteht uns, der baut auch. Wir können mit dem Klartext reden, wir können dem zeigen, wie er was selbst produziert, wie er die Hybriddecken selber produziert, sein eigenes Betonwerk hat. Es geht eigentlich nur um Know-how-Transfer und Geschwindigkeit.
Also ich finde diese Produktgedanke nochmal vielleicht als Ratschlag an die Bundesregierung, wenn man schon den Verbot der baubegleitenden Planung, was ich super finde. Ich hoffe, die Bundesbauministerin hört zu. Meines Erachtens sollte auch gerade bei Zweckbauten wie jetzt Schulen, Kindergärten und Co. auch darüber nachgedacht werden, dass wir deutlich mehr Standards, ja, dass wir die 4, 5 Produkte haben, die für uns Schulen sein können, natürlich mit lokalen Abwandlungen. Ja, dann macht man im Münsterland vielleicht eine andere Fassade als in Bayern, aber dass man da ganz erhebliche Produktionskosten senken kann, Planungszeit reduzieren kann, auch das ist meines Erachtens über dieses Produktgedanken ein Riesenthema. Ich meine, Industriefirmen machen es auch so, die versuchen sich auch nicht 20 verschiedene Autofirmen als Zulieferer zu holen für ihren Fuhrpark, sondern versuchen auch, sich da einen gewissen Standard zu schaffen, um Synergien zu haben. Und ich glaube, das ist gerade bei der öffentlichen Hand ein Riesenthema mit den Zweckbauten.
Genau, und das ist ja, wie du richtig gesagt hast, das Thema Architektur ist ja total flexibel im Prinzip. Dann hat man immer Angst, ja, da gibt es keine lokale Wertschöpfung mehr, was Blödsinn ist. Du brauchst genauso den Aushub, den Betonbau, den Kern, was auch immer, den lokalen Unternehmer, dann hast du vielleicht den lokalen Holzbauer, der ein paar Wände produzieren kann. Also es geht ja nur darum, die Intelligenz quasi ins Produkt zu bringen und die Wertschöpfung möglichst regional zu organisieren. Das lässt sich nämlich auch dort machen. Das wird oft als Argument genommen von den Gegnern, dass man sagt, oh na, das geht nicht, weil dann haben wir ja hier keine Verfügungsmacht. Ja, ist natürlich der Ingenieur oder der Architekt würde gerne selber Einzelgewerke ausschreiben, würde selber die Vergaben quasi steuern und lauter so Sachen, aber das ist einfach vorbei.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Wenn man mal so ein Beispielprojekt nimmt, wie muss man sich das vorstellen? Da kommt jetzt irgendwo in einem, ich sag mal, europäischen Ausland jemand.
Okay, gerne. Ganz ein konkretes.
Ja, gerne. Okay. Genau das
wollte ich. Und zwar, es ist ja relativ kleines, weil wir an dem kleinen quasi, das wird quasi ein Showcase und das wollen wir halt auch herzeigen. Bauen wir für uns selbst jetzt einmal, wenn es einer kaufen will, unbedingt kann er es uns gleich abkaufen. Aber das macht nur 4 Millionen aus, hat 12 Micro-Apartments, ist bei uns hier in der Nähe. Das wird gebaut mit einem Woodrock-System, also ist ein Bausystem, Vollholz, systematisiert, mit unseren MyBlock-Nasszellen. Das sind 3D-Nasszellen, wo alles fix fertig drin ist, Handtuch fertig, quasi wird eingehoben. Außen sogar die Küche schon dran, dann ist der Schacht drinnen, der durchgehende, der Sicherungskasten und Heizung, Kühlung. Also mit einem Element ist die quasi die Wohnung ausgerüstet, braucht nur mehr 15 Minuten für den Installateur. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, unser David-Konzept, das ist in Micro-Apartments, haben wir Blum optimiert. Das heißt, die sind so eingerichtet, dass die super praktisch sind. Also auf wenig Quadratmetern viel mehr Platzgefühl. kann ich sofort quasi möbliert vermieten. Das vierte ist, dass wir unser eigenes Betriebssystem jetzt einbauen, das wir schon in drei anderen Projekten einbauen. Das heißt, es kriegt ein eigenes Betriebssystem, wie das iOS beim Mobile. Und das fünfte ist eben Custom GPT, also das Haus verwaltet sich selbst. Das heißt, das vermietet die Zimmer selber, inseriert, macht den Mailverkehr. Wenn der Lift nicht geht, ruft er den Schindler an. Ich kann als Eigentümer oder Investor dieses Asset, das halt 4,5% generiert, kann ich jederzeit Push-Mitteilungen kriegen, wie geht's meinem Haus. Der schreibt mir, ich habe gerade Wohnung 12 vermietet. Die Bootsfrau, wenn ich einen Reinigungsservice verkauft habe, weiß genau, diese drei Zimmer haben gemeldet, dort muss ich hinein. Also das Ding, 90% macht es selber und generiert einfach nur Cash. Und das kannst du bei mir aber bestellen, schlüsselfertig. Steht in 9 Monaten da. So, jetzt hast du diese Möglichkeit. Oder du sagst, jetzt suche ich meinen Architekt, einen Haustechnikplaner und irgendwie noch einen Baumeister und führe mit denen irgendwie ein paar Gespräche, weil da bin ich 9 Monate ungefähr so weit, wenn ich es beim Hubert heute bestelle und es steht dann da. Mhm. Das ist die neue Welt. Und wir wollen natürlich Produkte verkaufen. Vom Projekt zum Produkt heißt unsere Strategie im Bau.
Was macht das kostenmäßig aus am Ende in der Herstellung und im Betrieb?
Wir sind günstiger. Ich meine, in der derzeitigen Phase ist es schwierig, weil jetzt nicht einmal Selbstkosten mehr gerechnet werden, zum Teil vom Baumeister. Ja, darum ist die Benchmark ein bisschen schwierig, oder? Weil momentan gibt es ein Hauen und Stechen überall. Also da kannst du nicht überall der Billigste sein. Also darum wird der eine oder andere sagen, na, das geht natürlich nicht. Billiger wie konventionell. Normalerweise geht's, weil wir einfach in einem Drittel der Bauzeit fertig sind, vorfertigen, immer die gleichen Wandtypen verwenden, also nicht mal alles neu erfinden, die halben Planungskosten haben, keine Mängelkosten. Also von dem her sind wir jedenfalls günstiger.
Inwiefern ist das ganze Thema Nachhaltigkeit auch Treiber dieser Entwicklung? Wie ist das im Moment im Markt gesehen?
Ich glaube, das ist nicht wahnsinnig der Treiber. Es ist auch nicht mehr notwendig, weil das wird heute verlangt, das zahlt nur keiner mehr. Okay, also das heißt, der Investor sagt, ich brauche was ich in 3 oder 5 Jahren wieder weiterverkaufen kann. Ja. Die denken ja an IRR und Multiple, oder? Ja. Multiple gibt es nur beim Exit. Wenn ich kein nachhaltiges Gebäude habe, wird mir das keiner mehr abkaufen in 5 Jahren. Nicht unverkäuflich. Und darum würde heute das keiner angreifen, aber er wird auch kein großes Premium zahlen. Muss er auch nicht, weil bei uns Nachhaltigkeit ist gleich Holz-Hybrid-Systembau, sehr effizient und schnell, kostenmäßig eben jetzt in eine Klasse kommt, wo wir nicht mehr zu schlagen sind. Allein schon von den Quadratmetern, die wir pro Jahr produzieren können, dann an Wand und so.
Sie wissen ja, Deutschland hat so leichte Probleme mit dem etwas preiswerteren Wohnungsbau in der Menge, die wir haben. Wie viel Anteil kann das an der Lösung dieses Problems haben?
Das könnte gedacht, aber jetzt wieder im Netzwerk und Plattform mit anderen Firmen. Sonst geht es nicht. Also es geht ja um die Umsetzungspower.
Genau.
Könnte das einen sehr großen Anteil, damit meine ich aber schon, das Spiel 20% ausmachen, relativ schnell.
Das heißt, was müsste passieren, damit wir das in die Praxis umsetzen? Also wir haben jetzt ja eine ganz neue Regierung, die sind frisch und wissensdurstig und wollen jetzt ganz viel auf den Weg bringen. Im Moment steht da noch das Wollen, die wollen aber auch machen, haben sie gesagt.
Also, ja, die Frage ist, ob es durch die bestehenden, rein alleine durch die bestehenden Organisationen und Strukturen geht. Weil die kann ja auch nicht um x-fach mehr jetzt einfach mal abwickeln und bewältigen. Ja. Sie müssen einen Teil davon, glaube ich, komplett anders assignen und sagen, wer um das und das bauen kann, der darf 100.000 Quadratmeter liefern oder 200.000. Und der soll sagen, in welchen Bundesländern. Und dann gehe ich zu den Gemeinden und sage, wer will aus diesem Paket was abrufen? Mhm. Oder? Weil damit schaffe ich quasi auf der einen Seite das Volumen, das den Preis massiv runterbringt. Dann gibt es Qualitätskriterien, dass einer sagen muss, jawohl, das habe ich schon mal so gebaut und lässt sich besichtigen, weil sonst schreibt ja jeder irgendwas hin. Und dann können die Kommunen, ohne das Risiko zu haben, selber alles prüfen zu müssen im Detail, könnten quasi aus diesem Portfolio was abrufen. Sie müssen dann schon bezahlen, aber sie profitieren quasi vom großen Einkauf.
Wie kriegen wir die Akteure, die da mit an den Tisch müssen, wie kriegen wir die bewegt, diese Schritte in die Richtung zu gehen?
Ja, halt das. Wenn Sie verstehen, die Logik dahinter und es mit der Nachhaltigkeit und dem Bau Notwendigkeiten ernst meinen, dann ist es eigentlich offensichtlich. Ist es nicht so. Ich meine, die großen Pensionskassen und so sind ja die Ersten, die kommen jetzt ja schon wieder. Die sagen, Deutschland steigen die Mieten jetzt wieder. Es ist absehbar, dass das Vermieten sich wieder rechnet und jetzt kommen die großen Developer wieder zurück dann und werden wieder kaufen. Und und bauen. Und die Frage ist, ob das das Einzige ist oder ob nicht andere Incentives auch da sein sollten, dass man das früher macht. Weil das Problem des mangelnden Wohnungsangebots, das ja jährlich verschärft ist, ja, dass es für alle teurer wird, nicht nur für die, die jetzt eine suchen, sondern es treibt ja die Wohnkosten auch für die, die schon eine haben, bei der nächsten Mietvertragserneuerung. Also schwierig. Aber wie gesagt, es liegt am Tisch, es ist offensichtlich. Ich glaube, es sind viele dabei, die ihre eigenen Interessen natürlich auch noch gefährdet sehen. Die muss man an Bord holen, indem man sagt, Leute, auch die Ingenieurbüros, ihr seid auch Teil davon. Wie können wir euch da integrieren? Weil das sind eigentlich die, die natürlich gegen die Produkte sind und alles, weil sie scheinbar dort weniger gebraucht werden. Dabei wäre der Nachholbedarf und der Baubedarf so groß, dass für alle wesentlich weit genug da ist. Oder? Also da ist der Clash. Der Kuchen ist so klein Problem, mit dem wir ja alle auch wachsen, oder? Das ist ja der Trugschluss des Ungebremsten. Alle gegen alle. Dass man als kleiner Junge schon gesagt wird, du musst schauen, dass du nicht zurückbleibst, sonst kriegst du kein Stück vom Kuchen. Also Ellbogen raus, oder?
Ja.
Und mein Zugang ist völlig anderer, volle Kooperation und Teilen von Wissen, weil wir dann einen viel größeren Kuchen haben und alle entspannt sich ein Stück rausschneiden und gemütlich gemeinsam verzehren, ohne dass sie böse aufeinander sind.
Mich interessiert nochmal, Martin, bevor wir vielleicht auch nochmal in Technik stärker reingehen. Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, von 350 auf 4000 Mitarbeitende in Ihrem Unternehmen, über 25 Jahre, so über einen Daumen gepeilt. Sie haben ja da auch angefangen in der Zeit, da war das Mindset noch ein ganz anderes. Da hat man eben eher gegeneinander und nicht miteinander gebaut. Jetzt sind Sie als Kopf an diesem Unternehmen ganz anders unterwegs. Wie ist es gelungen oder vielleicht auch provokant gefragt, ist es gelungen, alle diese Köpfe, die Sie an Bord haben, auch auf diese Reise mitzunehmen? Die kommen ja teilweise auch noch aus diesen Zeiten. Wie kriegt man das hin, in einem Unternehmen diesen Wandel im Kopf auszulösen?
Gute Frage. Erstens sind es natürlich nie alle. Aber es geht aber darum, was ist da die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens.
Ja.
Zweitens geht es nicht nur um die, die aus der Vergangenheit halt anderes gelernt haben und auch erlebt haben, sondern auch die, die aus anderen Firmen kommen, die noch voll so operieren, sind ja auch, die bringen ja auch ihr Mindset mit. Und die Kunst ist es ja, dass wir das Beste aus dem, was jeder Mensch hier mitbringt, quasi blühen lassen und das, was wir hier nicht wollen, halt nicht blühen lassen, oder? Und was wir nicht wollen, ist, dass man Menschen nicht mag, wenn man Menschen schlecht behandelt, wenn man eine Kultur hat, die nicht passt, dann ist man nicht lange hier.
Ja.
Dafür kann man den einen oder anderen Fehler machen und trotzdem hier bleiben, wenn man daraus schnell was lernt. Für mich war es vor 25 Jahren schon schwierig, weil ich bin gekommen mit dem Thema Kooperation, dann vor allem Nachhaltigkeit, wir müssen die Strategie umstellen. Da haben alle gesagt, ja, was ist los mit ihm? Also ja, Junger glaubt irgendwie die Welt zu retten und keine Ahnung. Und es ist ja auch heute viel kritischer. Ich bin der Meinung, das ganze ESG ist völlig außer Kontrolle geraten. Die ganze Regularien, ich bin ja da kein Freund davon. Ich sage, das regelt jetzt jeder Markt, weil aber diese ganzen Dokumentationsgeschichten, immer mir könnte es wurscht sein, weil bei Cree und bei unseren Produkten haben wir jede Schraube dokumentiert. Wir machen jetzt gerade einen Artikel 9 Fonds, sind die einzigen, die das können, behaupte jetzt mit einem Partner, wo nur Cree-Projekte drin sind, aus verschiedensten Ländern Europas, weil wir dort den digitalen Zwilling, den komplette Informationen über jedes Bauteil im Gebäude haben, den ganzen Bauprozess abbilden können, rückbaufähig sind und dann holzhybrid und nachhaltig sind. Das schaffst du mit einem normalen, konventionellen Gebäude fast nicht. Darum ist Artikel 9 natürlich schon krass, oder? Das ist jetzt ein Beweis dafür, dass das ESG nach wie vor da ist, auch wenn das jetzt auch aus USA und so weiter. Es zahlt nur eben, wie ich vorher schon gesagt habe, keiner mehr, sondern das ist jetzt einfach, wie wenn du ein Auto hast und sagst, ich hab dir noch ein Lenkrad dabei.
Ich würde gerne auf das Technische noch mal kurz eingehen, wie Christian schon gesagt hat. Wir haben eben über Datenteilen gesprochen. Auch da gibt es ja eine Entwicklung einer Datenplattform. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Naja, die sind ja da. Wir brauchen keine große Plattform machen. Wir müssen nur Zugänglichkeit machen. Oder wir glauben immer, wir müssen sie groß jetzt irgendwo hinschieben in ein riesiges Silo von Daten, wo man dann hingreifen kann. Sondern na, wir müssen nur einer Intelligenz ermöglichen, dass sie die Daten findet. Und heute mit diesen KI-Tools kann ich aus einem riesigen, unstrukturierten Datensatz ja alles Mögliche. Oder? Ich kann eine Bedienungsanleitung von einem Land Rover aus 1985 quasi der AI geben und sagen, du bist die Bedienungsanleitung. Und danach frage ich sie. Ich muss sie nicht lesen. Ich sage einfach, hey, was muss ich machen, um das Rad zu wechseln? Dann sagt man die das. Hat aber nur gefüttert, kriegt die Bedienungsanleitung. Ja. Muss nicht programmieren können, coden gar nichts, oder? Das heißt so, zurück zu unserem Know-how. Das heißt, wir müssen einmal wissen, was wir überhaupt wissen wollen, damit wir effizienter arbeiten können und mehr Zeit für das Wesentliche haben, für Menschen miteinander, für den Kunden, was auch immer. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel, um herauszufinden, welche Projekte von den 100 Projekten oder 1000 in der Firma sind besonders schwierig derzeit oder wo gibt es ein Problem, wo kündigt sich ein Problem an mit dem Bauherrn?
Ja.
Sage ich, suche mir aus allen Schriftverkehr digital, die wir haben, ohne die Person anzuschauen, zu merken oder sonst wo, sondern nur projektbezogen, keine personenbezogenen Daten und keine Inhalte anzeigen, sondern zeig mir, bei welchen 5 Projekten sich der Schriftverkehr in den letzten 3 Monaten substanziell verschärft hat im Ton. Das interessiert mich. Weil vielleicht muss ich vielleicht mal mit dem Bauern reden und anrufen und sagen, du, gibt's ein Thema, ich würde gern, oder?
Ja.
Wir möchten nicht streiten und so weiter. Das kann ich sonst nicht, so kann ich das. Was meine ich damit? Die Daten sind ja da. Darum ist es keine Plattform, sondern es ist die Möglichkeit, die Daten zu befragen. Und natürlich haben wir im Microsoft-System drinnen Limitierungen, das heißt, wir müssen da Copilot nehmen. Aber theoretisch kann ich andere einen Super-Agent nehmen, der Copilot als Sub-Agent hat. Dann fragt halt der den Copilot. Du kannst ja heute Schnittstellen programmieren, ist ja ganz was anderes. Du setzt einfach überall eine AI ein und sagst, sie sollen miteinander reden. Das heißt, die muss keine Schnittstelle zwischen den Bereichen und Programmen machen.
Ja, also ich finde es interessant, Christian. Wir haben ja in vielen Folgen über einzelne Themen schon gesprochen. Wir haben über Implementierung von BIM gesprochen. Wir haben über KI gesprochen. Wir haben über Vorfertigung gesprochen. Und was wir heute ja hören, ist im Prinzip, dass man mit alledem zusammen Geschäftsmodelle aufbauen kann und das wirklich zu einer Wertschöpfung führt. Weil häufig wird in diesen Spezialthemen selber das so als Selbstzweck diskutiert. Ja, wir machen BIM, weil BIM toll ist. Wir machen Vorfertigung, weil Vorfertigung toll ist. Aber die Sachen zusammengedacht und in einen wirtschaftlichen Kontext gesetzt, sind sie ja einfach nur Mittel zum Zweck. Und das finde ich dann interessant, wenn es dann auch wirklich mal auf die Platte dann kommt und auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt.
Ja, genau. Beispiel iPhone. Haben wir alle geglaubt, Steve Jobs hat das iPhone erfunden? Überhaupt nicht. Es gab, irgendjemand hat diese geniale Touchscreen-Geschichte, war eine Glasfirma. Irgendjemand hat vorher schon das gemacht. Er hat einfach zum Zeitpunkt X diese Dinge zusammengefügt und daraus ein Produktversprechen gemacht.
Ja. Ich glaube, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, wir sehen uns da auch als Technologieunternehmen. Also ich glaube, das ist ja der Schalter im Kopf, den man erstmal umlegen muss von wir sind ein Bauunternehmen, wir kennen uns mit Stahl und Beton und Glas und Werkstoffen aus, hin zu diesem anderen Blick aufs eigene Unternehmen oder aufs eigene Tun und sagen, das sind alles natürlich Werkzeuge, die wir nutzen, aber wir denken vielleicht eher in Geschäftsmodellen oder eher ja in der Frage, am Ende auch ein Kundenproblem zu lösen. Wir denken im Produkt und in einem Business Case, der vielleicht nur noch ganz wenig mit den Materialien zu tun hat, sondern mehr mit dem ganzen System und den Dienstleistungen drumherum.
Und da kommt nochmal ein Aspekt dazu, nämlich das Thema Marke und Vertrauen. Oder? Genau. Weil wenn der Kunde sagt, ich will mich nicht darum kümmern, um das Fenster oder um das, dann muss er ja vertrauen, dass das Produkt an sich, egal ob es Cree ist oder Rombeck als Marke, da weiß der genau, das ist alles in Ordnung. Ja. Weil es ist ja auch vorher alles klar, was drin ist. Da kann nicht irgendein Subunternehmer sagen, ich nehme jetzt mal das chinesische Teil hier, weil ich in meinen Nachtrag nicht durchkomme oder keine Ahnung. Ist ja wurscht. Das ist ganz wichtig, ganz zentral und das der Kunde, nämlich der Investor, das ist auf der Pensionskasse oder ein Immobilien in Fonds, oder ein Family Office, die wollen eine Cash-Generating Real Estate Asset haben, das funktioniert, langfristig, werthaltig ist und auch noch nachhaltig ist, damit es sich richtig anfühlt. Ja. Und die will möglichst wenig Neues. Wir sagen immer, cut out the noise. Darum haben wir zum Teil auch schon den Developer rausgeschnitten, weil der nimmt sich eigentlich einen größten Teil der Marge mit dem geringsten Mehrwert. Früher hat er natürlich vorfinanziert oder alles möglich gemacht. Das können sie auch heute auch nicht mehr. Die bauen ja auch wieder Mezzanin. Sag ich, da kann ich mir sehr gleich holen, oder? Jetzt kommt interessanter Trend. Investor, Real Estate Investor, direkt zur Technologie. Der sagt, ich möchte das Produkt, Punkt. Und alle, die dazwischen noch gebraucht werden, das organisierst du mir, nicht ich. Genau. Okay? Ja. Und so können wir von ganz unten in der Kette, wo Technologie ist, normal, die normal ja nur ausgewählt wird vom Ingenieur oder vom Architekten und drüber der Developer und drüber direkt wir, sieht der die Technologie, sagt, ich will die Technologie haben und wir organisieren dann alles zwischen ihm und uns. Und das ist ja gleich so der Hack, wo wir jetzt hineintauchen wollen und skalieren.
Es ist, also Sie sprechen mir aus dem Herzen, Punkt 1, mehr Produkt und Marke und auch Marketing für die Branche ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man sagt, eben wir kennen uns mit dem Produkt aus und vertrauen uns. Ich meine, wir kaufen alle iPhones, die sind in China hergestellt. Wenn wir mal das Image von China ein paar Jahre zurücksehen, haben wir das mit billig und mittelmäßiger oder schlechter Qualität assoziiert. Dem iPhone vertrauen wir aber. Also das ist ein Marken- und Marketing-Thema. Und ich glaube, das müssen wir auch in dieser Branche hinkriegen, dass wir sagen, wir kaufen am Ende die Nutzung und nicht den Weg dahin. Also die Baubranche ist ja interessanterweise, Martin, ich sage das so oft, du gehst zu einem im Einfamilienhausbereich, du gehst eigentlich zum inkompetentesten Kunden, den du haben kannst, nämlich dem, der sein erstes Haus in seinem Leben baut und der macht gleich die größte Investition seines Lebens. Und dann bin ich als Bauunternehmer gefordert, mit einem total inkompetenten Kunden 1000 technische Fragen abzuklären. Genau. Die kann der gar nicht beantworten. Also, dass da etwas für beide Seiten Zufriedenstellendes am Ende herauskommt, ist sehr unwahrscheinlich. Also alleine da, ja, das wäre beim Auto genauso. Ja, jeder, der von uns im Autohaus sitzt, wenn der Motorenentwickler kommt und sagt, wie sollen wir denn irgendwie die Kolbenringe fräsen oder so, dann sind wir doch alle blank an der Stelle. Das möchte ich gar nicht diskutieren.
Aber vor 15 Jahren, um bei dem Beispiel zu bleiben, hätte jeder Autoverkäufer gesagt, na, nie im Leben kann der Kunde ohne meine Guidance bitte sich ein Auto zusammenstellen. Genau. Ich meine, wie soll denn das gehen? Der braucht mich, ich habe die Expertise. Heute kommen die, nachdem sie den Car-Konfigurator schon dreimal durchgearbeitet haben, alles studiert haben, zum Händler und verhandeln nur mehr um den Preis oder sonst was. Ja. Und das ist genau die gleiche Entwicklung. Du kannst unser Produkt, kannst du quasi fertig klicken. Ich will ein Betriebssystem, ja, ich will das, ich will Custom-GPT, will ich auch oder will ich nicht oder will optional für später. Du weißt genau, was du kriegst und dort geht die Reise jetzt hin. Sobald ein Kunde das einmal gemacht hat, der will nicht wieder zurück. Man muss sich das vorstellen, wenn der das einmal gemacht hat und beim nächsten Mal muss der bei der ersten Baubesprechung mit 8 Leuten drin sitzen und denen irgendwie erklären, was wir jetzt hier gemeinsam tun, der sagt nie im Leben. Ja.
Also spannende Entwicklung. Es lohnt sich also auch für die Baubranche insgesamt mal in andere Branchen zu schauen und ein bisschen ins Zukunftsfenster zu schauen. Und in dem Zuge würde ich auch Sie gerne nochmal fragen, wenn wir beide und wir drei hier mal nach vorne schauen, wie sieht's denn dann in 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich aus? Wie werden wir dann in Deutschland, Österreich, wie werden wir dann bauen?
Wenn's gut läuft? Man wird im Außen gar nicht so viel Unterschied sehen. Das muss man jetzt leider bemerken oder die Erwartungen zurückschrauben, weil die Probleme bleiben dieselben. Wir haben wahnsinnig viel Rückstau beim Sanierungsthema. Ja. Dort wird auch viel von den klassischen Bauunternehmen hingehen, weil du dort am wenigsten quasi auch skalieren kannst. Auch digital machen kannst. Wir machen es jetzt mit Renovate sehr intensiv. Wir wissen genau, mit dieser Methode können wir extrem skalieren, wachsen dort auch im seriellen Sanieren, das schon, aber auch ganz viel Bauwerke, die man nicht einfach so seriell sanieren kann. Also das wird einmal grundsätzlich bleiben. Dort wird viel hingehen an Kapazität. Alles, was Großvolumen ist, wird in Richtung seriell gehen, Vorproduktion, viel weniger Leute auf der Baustelle, weil wir sie schlichtweg nicht haben. Ja. Die Qualität, es geht ganz klar in diese Richtung und die dritte große Gruppe, und da wird sich auch wenig ändern, ist der ganze schwere Tiefbau, Tunnelbau und so weiter. Da wird es zwar mit digitalen Modellen mehr Simulationen geben, Ablaufsimulationen, mehr Effizienz, oder wie wir es heute tun bei der DB mit dem 5G Campus-Netzwerk mit Drohnen und Sensoren und AI, aber da wird man auch nicht viel anderes sehen. Sichtbar sein wird es am ehesten im großvolumigen Bau, wie ihr gesagt habt, Produkte wie Schulen, Mehrfamilienwohnen, jetzt mal ein bisschen andere Fassade. Die Architektur kann auch ein bisschen variieren, das ist nicht der Punkt. Die Angst muss man den Leuten nehmen. Dort wird es sicher eine massive Änderung geben, weil schlichtweg notwendig.
Ich würde gerne so ein bisschen auf der Zielgeraden 3 Wünsche Ihnen geben, die Sie an einmal die Mitbewerber, einmal die Politik und einmal die planende Zunft richten können.
Jawohl. Also von mir?
Ja, ja, genau.
Aha, ich dachte von euch. Ja, die Mitbewerber, würde ich sagen, Vertrauen haben, kooperieren. Ich möchte einfach jeden aufrufen, der wirklich auch selbst jetzt gerade drüber nachdenkt, wo kann ich in dieser Zukunft sein? Ich habe eine gute Ausgangslage, Eigenkapital ist noch in Ordnung, ich denke langfristig, wo soll ich technologisch hin? Ich kann das alles gar nicht so schnell machen, wie der Romberg es die letzten Jahre gemacht hat, die 25. Mich kontaktieren, anrufen, Partnerschaft abschließen, Know-how-Transfer durchführen. Hammer. Geht rucki zucki und wir können die Branche viel schneller verändern. Das ist auch das, was ich möchte. Nur weil der Hubert jetzt 10 Gebäude nachhaltiger baut im Jahr, ändert sich gar nichts. Wenn es uns aber gelingt, die ganze Branche mitzunehmen und freudig, liebevoll wieder mehr Effizienz reinzubringen, weniger Lärm, ein bisschen mehr Marge verdienen, haben wir Freude. Den Politikern würde ich sagen, bitte weniger Regeln. Sagt's einfach, was in jedem Bundesland Deutschlands einmal genehmigt wurde, wird bei mir sofort durchgewunken. Ist doch nicht so schwierig, weil warum vertrauen die Hamburger den Bayern nicht? Was haben die für ein Problem miteinander? Oder? Ist ja wurscht. Kannst du jeden nehmen hier.
Ja,
oder?
Genau.
Mangelndes Vertrauen. Also ja. Ich muss doch sagen, wenn da ein bayerischer Ingenieur ist, der das prüft, alles möglich und sagt, ich kann das verantworten, ja, dann muss ich es nicht nochmal in jedem Bundesland machen. Erledigt. Wäre für ganz Europa übrigens eine Riesenchance. Mein Appell für Europa. Wir haben die Riesenchance, dass wir durch das Wissen teilen und nicht the winner takes it all oder das Totalitäre in China extrem effizient Innovation betreiben könnten, skalieren. Das heißt, jedes Gebäude, das Creep out, bereits schon in 15 Ländern oder in 11 Ländern Europas, ist in jedem anderen Land auch genehmigungsfähig. Thema erledigt. Geht ganz einfach. Oder andere Produkte. Ist ja wurscht, oder? Mhm. Das ist die Politik. Und das Letzte war?
Die Planenden, also Ingenieure, Architekturbüros.
Ah, ja. Ja, dass sie sich anschauen, was es da draußen gibt an interessanten, funktionierenden Produktlösungen und die in ihre Planung integrieren, weil dann sind sie eben viel schneller. Sie haben selber viel geringer Aufwand, kriegen aber vielleicht die gleiche hohe HOA bezahlt. Das ist ja nicht so doof in Wirklichkeit. Muss ja für alle stimmen. Und der Kunde kriegt trotzdem was funktioniert und schneller und sauberer ist. Ich glaube, dass wir da in der Kooperation, es ist genug für alle da. Ich glaube, die Illusion des Mangels muss weg.
Ja. Noch zwei Fragen von mir. Einmal, mit Ihrer Berufs- und Lebenserfahrung, als Sie eingetreten sind in das Unternehmen, ja, wenn Sie mit Ihrem jüngeren Ich sprechen könnten, was ist der Ratschlag, den Sie sich selber geben würden, wenn Sie den Weg nochmal gehen würden? Worauf kommt es an? Was ist sozusagen die wichtigste Erkenntnis oder Fähigkeit, die Sie mitgeben könnten?
Ja, mehr. Kommunizieren und zwar nicht nur die große weite Welt, wo man hin will, weil das ist sowieso meistens nicht erfassbar oder überfordernd, sondern die ganz konkreten Dinge, die damit verbunden sind, genauer zu erläutern, die Menschen wirklich mit dem Herzen mitzunehmen, nicht einfach so mitzunehmen und nicht zu sagen, ja, wir müssen nachhaltiger sein, das ist ja offensichtlich, das muss ja jeder verstanden haben, ich habe es verstanden und jetzt gehen wir mal los. Also so geht das nicht. Also ich bin da losmarschiert und habe dann festgestellt, habe mich umgedreht, also hinter mir ist nicht viel mitgekommen, würde ich anders machen. Dasselbe in Grün, auch auf Richtung Entscheidungsebene. Wir hatten also wirklich intensives, so wie jede Generationenfrage, jedes Familienunternehmen lebt ja davon. Da kommt ein Junge, der hat andere Ideen, will Vollgas geben. Der Erfahrene sagt, hey bitte, wir müssen da ein bisschen schauen, aufpassen, weil sonst sind wir tot. Also wenn einer von beiden fällt, überlebt die Firma nicht. Weil entweder gibt es keine Erneuerung und sie verstirbt,
ja,
als Sklerose, oder er fährt das Ding schlagartig an die Wand. Das heißt, dieser Austausch, das war natürlich gesund für jede Familienunternehmung, bringt die Innovation und Stabilität. Und da haben wir aber sehr viel Energie verbraucht in Konflikten. Das hätte ich besser machen können. Einfach mehr erklären, mehr, ja, vielleicht einmal nicht so stur sein und so weiter. Das würde ich halt anders machen.
Wenn man das nochmal überlegt, ich glaube, wir haben alle drei Kinder. Was müssen wir denen mitgeben, damit die nächsten Jahrzehnte erfolgreich bewältigen, in der Baubranche vor allen Dingen?
Einfach neugierig sein, ist egal, wie alt du bist jetzt. Die nächsten 3 Jahre sind so extrem. Ja. Wenn du dich für das interessierst, was da draußen passiert, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wüsste nicht, was man sonst noch lernen sollte, außer das. Weil es sind alle Jobs, die sich verändern werden jetzt massiv, eigentlich alle. Jetzt kommen dann die Humanoiden, also Physical AI, die wird natürlich in den Blue-Collar-Jobs hineingehen massiv. Bis zum Handwerk, ich habe das nicht geglaubt, aber mittlerweile glaube ich es. Das ist wirklich irre, oder? Also,
ja.
Bei den Wissensarbeitern sowieso. Wir haben halt die große Chance in unserer Branche, dass bei uns alles ein bisschen langsamer ist, weil wir doch real stuff bauen, der langfristig für die Menschen da ist, der halt oft länger braucht, aber dafür auch sichtbar bleibt. Und ich glaube, das wird man immer brauchen. Und darum, glaube ich, sind wir im richtigen Geschäft und ihr zwei auch.
Also wir drei dann hoffentlich nicht durch Avatare ersetzt, wenn wir irgendwann später nochmal wieder eine neue Folge aufnehmen.
Ja. Miteinander. Also. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die sehr spannenden Themen und die tolle Folge. Und ich hoffe, wir wiederholen das bei Gelegenheit dann nochmal.
Gerne.
Ich danke auch und wünsche vor allen Dingen auch unseren Hörern und Hörern, dass sie die eine oder andere Idee mitnehmen und umsetzen. Und Ich denke, Kontaktdaten sind ja verfügbar. Ich habe das mitgenommen. Anruf, den Hubert anrufen.
Und jetzt meine Mailadresse ist besser.
Genau. Also da appellieren wir nochmal. Vielen Dank.
Also.
Und alles Gute auf dem weiteren Weg.
Alles gut.
Dankeschön. Danke.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.